BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Vor zwei Wochen haben wir an dieser Stelle diskutiert, warum die Analysen des französischen Ökonomen Thomas Piketty nicht zutreffen. Zum einen seine Problembeschreibung nicht und schon gar nicht seine Lösungsvorschläge. In der vergangenen Woche haben wir hier die Folgen der künstlichen Intelligenz diskutiert. Unter anderem auch die Folgen für die Verteilung von Einkommen auf Löhne und Kapital. Und heute nun geht es um die Frage, ob Thomas Piketty, dessen 2013 erschienenes Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert ihn weltberühmt gemacht hat, am Ende vielleicht doch noch recht bekommen könnte. Und zwar aus einem Grund, den er gar nicht kennen konnte, nämlich aufgrund der künstlichen Intelligenz. Genau diese These vertritt mein heutiger Gast. Philip Trammell ist Ökonom und Stanford-Absolvent und hat gemeinsam mit Rakesh Patel im Dezember einen vielbeachteten Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Capital in the 22nd Century. Das ganze Thema ist hochrelevant, gerade auch für Deutschland hochrelevant. Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zum heutigen Thema kommen, muss ich natürlich ganz kurz ein Wort verlieren zum Thema Regierungsbeschlüsse. Sie werden sich wundern, warum ich keinen Podcast dazu mache. Ganz einfach, es lohnt sich nicht. Denn wir wissen, die Regierung hat lange zusammengesessen und hat dann 34 Beschlüsse vorgelegt. Mit der Behauptung, damit Deutschland wieder flott zu kriegen. Wir müssen aber sagen, das ist nicht der Fall. Die Steuersenkung ist keine Steuersenkung. In Wirklichkeit hat man uns das, was gesetzlich ohnehin kommen müsste, nämlich der Inflationsausgleich, als Steuersenkung verkauft. Der Sozialstaat wird nicht reformiert, die Energiepreise werden nicht gesenkt, man kann einfach sagen, es bleibt alles, wie es ist. Ja, die Bürokratie soll abgebaut werden, aber erst in ein paar Jahren. Und ja, der Kündigungsschutz soll gelockert werden für die Besserverdienenden im Sinne von, wir schaffen oder beziehungsweise senken, abschaffen würde ich nicht sagen, wir senken die Kosten des Scheiterns. Es gibt da kleine positive Aspekte. Nur, gegeben, dass das Land nicht mehr wächst seit 7 Jahren, gegeben, dass eine neue Studie von McKinsey zeigt, dass Nettoinvestitionen in diesem Land auf 0 gefallen sind, 0% vom BIP, verglichen mit 2% in Frankreich, Italien, im europäischen Durchschnitt und 4% in den USA, von China und Indien gar nicht zu sprechen, sind diese Maßnahmen natürlich völlig unzureichend. Und dann dachte ich mir, bevor wir jetzt das hier noch auswälzen und es darin ergötzen beziehungsweise eher in der Trauer verfallen, ob diese erneuten Nichtleistung unserer Politik mit Blick auf die Lage des Landes, kümmern wir uns um große Themen, nämlich um das Thema, wie künstliche Intelligenz die Vermögensverteilung beeinflusst und damit auch unser ganzes Gesellschaftssystem in Frage stellt. Ein radikales Thema, aber ich glaube, das ist relevanter als über kleinteilige Maßnahmen einer völlig mutlosen Politik zu diskutieren. Warum sprechen wir genau heute über die Verteilung von Vermögen und Einkommen? Warum sprechen wir genau heute darüber, dass unter Umständen die Thesen von Thomas Piketty zwar falsch waren für die Vergangenheit, aber möglicherweise richtig für die Zukunft? Der Auslöser ist die künstliche Intelligenz. In der vergangenen Woche tagte, wie im letzten Podcast bereits erwähnt, in Portugal das EZB-Forum und diskutierte quasi die Notenbankstrategien der Zukunft. Ein zentrales Thema: die Auswirkungen der KI-Investitionswelle auf Finanzstabilität und Vermögensverteilung. In der vergangenen Woche hatte ich an dieser Stelle aus der Goldman Sachs-Publikation An AI Job Apocalypse einige zentrale Aussagen diskutiert. So auch diese von Daron Acemoglu, dem MIT-Ökonomen und Nobelpreisträger des Jahres 2024.
Die Kapital-Arbeit-Ungleichheit, die Lücke zwischen Einkommen aus Arbeit und Einkommen aus Vermögen, wird mit größerer Sicherheit zunehmen. Große Sprachmodelle erhöhen die Kapitalintensität der Produktion. Die enormen Kapitalinvestitionen, die sie erfordern, sind ein deutliches Indiz dafür, dass das Kapitaleinkommen steigen wird, selbst wenn einige dieser Investitionen nicht voll profitabel sind. Die Kapitalarbeit-Ungleichheit wird also steigen.
Ein Nobelpreisträger sagt also, die Verteilungswirkung von künstlicher Intelligenz ist nicht umstritten. Sie wird stattfinden, es ist nur eine Frage, wie schnell sie stattfindet und wie groß das Ausmaß ist. Sofort tauchte in den Kommentaren zu diesem Interview ein Name wieder auf, den viele Ökonomen schon abgeschrieben hatten, zumindest die, die sich die Thesen genauer angeschaut haben. Die Thesen von Thomas Piketty. Pikettys große These aus seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert lautete, der Zinssatz, den quasi die Kapitaleigentümer erwirtschaften, läge dauerhaft über der Wachstumsrate der Wirtschaft. Deshalb würden Vermögende immer reicher, während die Arbeit relativ verliere. Piketty habe dieser These die gesamte Linke weltweit und natürlich auch in Deutschland begeistert. Trotz dieser Begeisterung der Linken muss man einfach feststellen, dass die Thesen von Piketty, wonach es zwangsläufig zu einer Konzentration von Vermögen und damit zu einer zunehmenden Ungleichheit kommen muss, letztlich auf einem schwachen Fundament stehen. Die Behauptung, die Rendite von Kapital liege dauerhaft über der Wachstumsrate der Wirtschaft, hält nämlich einer empirischen Analyse nicht statt, ist zudem auch konzeptionell unhaltbar. In der vorletzten Woche hat Daniel Waldenström gezeigt, dass die Empirie dagegen spricht. Wir haben nämlich keine zunehmende, sondern eine abnehmende Vermögensungleichheit gehabt in den letzten 200 Jahren. Und warum passt es konzeptionell nicht? Nun, das kann man einfach erklären. Wenn die Kapitalbesitzer mehr sparen und damit investieren, erhöht sich die Wachstumsrate des Kapitalstocks. Solange diese Maschinen aber bedient werden müssen, führt die zusätzliche Einheit Kapital pro Arbeiter zu einem tendenziell geringeren Zuwachs der Produktionskapazität. Das muss man sich so vorstellen. Der dritte Hammer ist nicht so nützlich wie die beiden ersten, solange die Menschen nur zwei Hände haben. Wenn Kapital ohne die Arbeit, die das Kapital nutzt, nahezu wertlos ist, dann fällt sein Grenzprodukt bei weiterer Akkumulation rasch. Die Folge? Die Verzinsung sinkt. Und genau deshalb schwankt die Kapitalquote am Volkseinkommen seit rund 200 Jahren stabil zwischen 20% und 40%. Nun kommt KI. Und KI könnte dieses Spiel ändern. Denn zum ersten Mal könnte es sein, dass das Kapital investiert werden kann und keine Hände braucht. Vor allem dann, wenn man es mit Robotik kombiniert. Genau das war die These von Acemoglu im Interview mit Goldman Sachs. Und genau das war auch die These des Goldman Sachs Chefökonomen Joseph Briggs, der davon ausgeht, dass allein in den USA über 9% der Arbeitskräfte, also 15 Millionen Menschen, durch KI verdrängt werden könnten. Und jetzt genau wird es spannend. Verdrängt die KI tatsächlich Arbeit, kommt es zu einem anderen Effekt. Es kommt nicht zum komplementären Wachstum von Kapitaleinsatz und Arbeitseinsatz, sondern eben zur Substitution. Und damit sind wir bei der These meines heutigen Gastes. Philipp Schrammell hat ein Paper geschrieben mit dem Titel Kapital im 22. Jahrhundert. Übrigens, wie immer, in Shownotes verlinkt. Die Argumentation von Schrammell ist folgende. Piketty behauptete, Kapital und Arbeit seien Substitute, das heißt austauschbar. Piketty sagte, wer Kapital anhäuft, kann Arbeit ersetzen. Und deshalb würde das Kapital selbstverstärkend wachsen. Empirisch, das haben wir gerade gezeigt, ist diese Annahme falsch. Historisch waren Kapital und Arbeit komplementär. Mehr Hämmer braucht mehr Hände. Und genau deshalb war die Kapitalquote am Volkseinkommen über 200 Jahre relativ stabil. Wenn nun aber Kapital eines Tages Arbeit vollständig ersetzen kann, durch Roboter, durch KI-Agenten, durch autonome Systeme, dann kippt die Beziehung. Aus den Komplementen werden Substitute. Und dann würde genau das eintreten, was Piketty fälschlicherweise für die Vergangenheit angenommen hat, aber in Zukunft möglich ist. Hören Sie, wie Trammell selbst diese Erkenntnis formuliert.
In seinem 2013 erschienenen Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert argumentierte der sozialistische Ökonom Thomas Piketty, dass ohne starke Umverteilung die wirtschaftliche Ungleichheit über Generationen hinweg unbegrenzt wächst. Wie viele schon damals bemerkten, ist das wahrscheinlich eine falsche Beschreibung der Vergangenheit. Aber in einer Welt der fortgeschrittenen Robotik und KI wird dieser Korrekturmechanismus brechen. Das heißt, obwohl Piketty über die Vergangenheit Unrecht hatte, wird er über die Zukunft wahrscheinlich Recht behalten.
Entscheidend ist also die Substitutionselastizität zwischen Kapital und Arbeit. Solange sie unter 1 liegt, sind beide Komplemente. Der Sozialstaat kann funktionieren, weil Kapital wächst, aber eben auch das Lohneinkommen. Das Wachstum verteilt sich breit. Sobald aber die Elastizität über 1 steigt, sind Kapital und Arbeit Substitute. Und die Verteilung driftet unaufhaltsam in Richtung Kapital. Trammell beschreibt das so.
Wenn KI nur ein historisch beispielloser Produktivitätstreiber wäre und Arbeit weiterhin der Engpass für wichtige Güter und Dienstleistungen bliebe, würde die Nachfrage nach Arbeit explodieren und der Anteil unserer Budgets, den wir für KI-Dienste ausgeben, würde irgendwann auf einem Plateau landen oder sogar fallen. Der Arbeitsanteil am Einkommen könnte sogar steigen. Sobald Roboter und Computer aber leistungsfähig genug sind, dass Arbeit kein Engpass mehr ist, befinden wir uns im zweiten Szenario. Die Roboter bleiben nützlich, auch wenn sie sich vermehren. Und der Anteil des Gesamteinkommens, der an Robotereigentümer fließt, steigt auf 1.
Damit ist die entscheidende Frage, kippt das Verhältnis wirklich? Wann kippt es und was ist da zu erwarten? Trammell selbst verweist auf eine Umfrage unter KI-Forschern. Die Medianprognose lautet, vollständige Automatisierung wird zwischen dem Jahr 2060 und 2100 erreicht werden. Das klingt fern, aber es ist die Lebensspanne der heute 40-Jährigen.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Wenn Trammells These richtig ist, greifen 3 sich verstärkende Mechanismen ineinander. Jeder einzelne wäre für sich schon ein Problem. Zusammen ergeben sie eine Spirale. Mechanismus 1. Die Privatisierung der Renditen. Das Problem ist nämlich folgendes. Nicht alle Menschen profitieren am Wertzuwachs des Kapitals. Zum einen, weil nicht alle Vermögen haben, zum anderen aber auch, weil nicht alle Zugang haben zu den neuen Technologien. Wer von uns konnte schon in OpenAI, Anthropic oder SpaceX investieren? Ja, in SpaceX kann sie jetzt investieren, aber eben zu einem viel späteren Zeitpunkt und zu einer deutlich höheren Bewertung. Immer mehr Unternehmen werden privat gehalten. Im Jahr 2000 lagen in den USA 8% des Unternehmenskapitals in privaten Händen. Heute sind es 19%. Und das hat erhebliche Folgen. Der Wertzuwachs findet statt, aber sehr konzentriert bei weniger Investoren. Wir in Deutschland sind ohnehin abgehängt. Wir haben diese Industrien nicht. Und vor allem investieren wir nicht, selbst wenn wir könnten. Wir wissen ja, dass unsere Sparer es bevorzugen, in Lebensversicherung und auf dem Sparbuch zu sparen und eine geringe Aktienquote haben. Hätten wir die Aktienquote, wäre es besser, aber selbst das wäre keine Versicherung gegen das, was passiert. Die Folge liegt auf der Hand. Die höchsten Renditen der Wirtschaftsgeschichte finden gerade unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit statt. Mechanismus 2. Das Ende des internationalen Aufholprozesses. Wir wissen, dass die weltweite Armut in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken ist. Das hat was damit zu tun, dass quasi der Kapitalismus weltweit wirkt und immer mehr Menschen über mehr Kapitaleinsatz produktiver werden und so höhere Einkommen erwirtschaften können. Seit 75 Jahren sind die ärmsten Länder der Welt im Durchschnitt schneller gewachsen als die reichsten. Sie holen auf. Und der Grund liegt auf der Hand. Sie hatten billige Arbeitskräfte und konnten so Investitionen und Industrien anlocken, die zum Aufbau von Kapitalstock geführt haben, die Menschen produktiver gemacht haben und auf diese Art und Weise höhere Einkommen ermöglichten. Wenn nun aber in der neuen Welt Kapital Arbeit ersetzt, dann entfällt dieser Vorteil. Trammell zitiert dazu die Forscher Korinek und Stieglitz und sagt, perspektivisch könnte es sein, dass die Länder stagnieren werden, dass ihre Pro-Kopf-Einkommen dauerhaft proportional zu ihrem anfänglichen Kapitalstock bleiben. Übersetzt, Indien, Vietnam, Bangladesch, aber auch Polen und Tschechien würden quasi auf dem heutigen Niveau verharren, sie würden nicht mehr weiter wirtschaftlich aufholen können. Die globale Ungleichheit würde nicht weiter sinken, sie würde nicht bleiben, wo sie ist, sondern würde sich vergrößern, weil in den Ländern, in denen Innovation stattfindet, die neue, natürlich der Kapitalstock und die Profite weiter wachsen. Mechanismus 3. Das Ende des Generationenausgleichs. Wir wissen es. Bisher glich sich die Vermögensverteilung über die Generation immer aus. Es gibt nur sehr selten Vermögen, große Vermögen, die über mehrere Generationen bestehen. Kinder erben nicht die volle Bildung, das volle Netzwerk, die volle Erfahrung ihrer Eltern. Es gibt auch Nachkommen, die das Geld lieber verschwenden als investieren. Und genau das könnte ausgeschlossen werden in einer vollautomatisierten Welt. Wenn das Vermögen selbstständig arbeitet, weil die KI das steuert und die Roboter, dann spielt es keine Rolle mehr, wie klug oder tüchtig die Erben sind. So gesehen könnte ein Erbschaftsregime über den Wohlstand und die Wohlstandsverteilung des 22. Jahrhunderts entscheiden. Nicht die Bildung, nicht die Innovation, nicht die Arbeitsleistung der lebenden Menschen. Hinzu kommt auch noch, sollten wir alle viel länger leben, was ja auch im Raum steht, würde das diesen Trend natürlich noch zusätzlich verfestigen. Was folgt aus diesen Mechanismen? Trammell rechnet vor, wenn Steuerpolitik, Sparraten und Renditen so bleiben wie heute, könnte die gemessene Einkommensungleichheit deutlich steigen. Es gibt dazu den sogenannten Gini-Koeffizienten. Ein Gini-Koeffizient von 0 heißt, alle haben gleich viel. Ein Gini-Koeffizient von 1 heißt, einer hat alles, alle anderen haben nichts. Heute liegt der Wert in den USA bereits auf einem sehr ungleichen Niveau, nämlich bei 0,42. Zum Vergleich bei uns in Deutschland, wir liegen ungefähr bei 0,31 bis 0,35, je nach Datensatz. Auf jeden Fall in den USA, so Trammell, könnte in so einem Szenario der Gini-Koeffizient von heute 0,42 auf 0,95 klettern. Das wäre rekordhoch. Der bisher höchste je gemessene Einkommens-Gini-Koeffizient weltweit lag bei 0,63 in Südafrika im Jahre 2014. Wir würden also in einer Welt landen, die niemand von uns jemals empirisch gesehen hat. Was also tun? Trammell macht in seinem Aufsatz zwei konkrete Steuervorschläge. Wir müssen Kapital systematisch besteuern und wir müssen vor allem Erbschaften besonders hoch besteuern. Nur so bliebe die Verteilung der Produktionsmittel und damit der realen Macht breit gestreut. In einer vollautomatisierten Welt ist Privateigentum nur dann sinnvoll, wenn es breit gestreut ist, nach Auffassung von Trammell. Der zweite Hebel, laut Trammell, wäre eine nachhaltigere Besteuerung der natürlichen Ressourcen. Er blickt hier auf das Modell der Bodenrente nach Henry George. Die Überlegung ist folgende. Das Angebot an Grund und Boden ist fix. Eine Besteuerung führt zu keiner Verzerrung von Produktionsentscheidungen und die Besteuerung kann nicht abgewälzt werden. Sie ist so gesehen die einzige nicht verzerrende Steuer. In einer vollständig automatisierten Zukunft wächst der Anteil natürlicher Ressourcen am Einkommen. Boden, Wasser, seltene Erden, sichere Regionen für Rechenzentren. Und das sollte man entsprechend besteuern. Und Trammell glaubt, dass eine konsequente Bodenrente einige Prozent des BIP als Steueraufkommen liefern könnte. Ich finde das Ganze hochinteressant. Ich bin nicht ganz sicher, ob es so kommt, weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn in der Tat so eine Konzentration bei den Kapitaleinkünften stattfindet, dass es dann im Prinzip letztlich zu einem Konsumeinbruch kommt und auch diejenigen, die ihre Jobs verlieren, ja letztlich ihr Kapital aufzehren müssen, was auch zu entsprechendem Angebotsdruck auf den Märkten führen könnte und vielleicht sogar zu einem Crash in den Finanzmärkten. So zumindest kürzlich ein Kommentar im Economist, der gesagt hat, denken wir es mal durch, wenn 15 Millionen Menschen in den USA plötzlich ihre Ersparnisse angreifen müssen, um davon zu leben, dann haben wir einen ganz starken Druck auf allen Assetmärkten, sei es Aktien oder Immobilien. Trotzdem ist es hochinteressant, das mal zu sich denken. Und ich habe mich gefragt, was würde es eigentlich für Deutschland bedeuten? Letzte Woche haben wir diskutiert, dass wir letztlich nur wenig Wagniskapital haben. 8 Milliarden Euro verglichen mit über 300 Milliarden Euro in den USA. Gleichzeitig liegt die deutsche Aktienquote deutlich tiefer, vielleicht bei 20% des Vermögens. In Estland liegt sie bei 50%. Die Folge ist, wir sind nicht beteiligt an den Investitionen der Zukunft und unsere Bürger haben keine breite Kapitalbeteiligung. Wir sind quasi ein Land der Mieter und der Gläubiger, aber nicht der Kapitaleigentümer. Andere Staaten gehen da anders vor. Wir wissen, Singapur hat 1974 einen Staatsfonds, Norwegen seit 1990. Wir diskutieren das gerade erst, die USA übrigens auch, und sind drauf und dran, in den USA ein Sovereign Wealth Fund aufzusetzen. Die andere Frage ist, was diese Revolution für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde. Stand heute würden wir hiesige Arbeit überwiegend durch importierte Vorleistungen ersetzen, bei KI, oder durch nur zum Teil in Deutschland hergestellte Robotik. Damit würden hiesige Kapitalbesitzer wie jene in den USA profitieren, aber nicht im gleichen Maße. Also wer eine Firma hat und dort quasi Mitarbeiter durch Roboter ersetzen kann, der könnte profitieren, sofern diese Firma dann am Standort Deutschland, gegeben die hohen Energiekosten, überhaupt wettbewerbsfähig ist. Die Gesamtbevölkerung, das ist aber klar, würde angesichts der Tatsache, dass wir faktisch nicht in Aktien investieren, überhaupt nicht an dem Wertzuwachs des Kapitals partizipieren. Und selbst wenn wir Aktien kaufen könnten oder würden, hätten wir nicht den Zugang zu den Assets, die eben privat gehalten werden. Und das Ganze würde unseren Sozialstaat endgültig zum Kollaps bringen. Denn dieser lebt von Lohnsteuern und Sozialabgaben. Das ganze Szenario ist ein Szenario einer erheblichen Wohlstandsreduzierung im Inland und einer Wohlstandsverschiebung in Richtung Ausland. Noch ist es nur ein Szenario und es ist gut möglich, dass die Optimisten recht behalten, dass die KI also genauso wie die meisten Innovationen bisher zu einem Wachstum der Nachfrage nach Arbeitskräften und Kapital führt. So oder so, denke ich, ist es aber klar, dass unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem vor einem grundlegenden Umbruch steht, auf den wir denkbar schlecht vorbereitet sind. Um das Ganze besser zu verstehen, habe ich mich mit Philipp Trammell zum Interview verabredet.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. Tradegate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner Tradegate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Philipp Tramell kommen, noch dieser Hinweis auf die Sommeraktion des Handelsblatts. Noch bis zum 20.07. können Sie das Handelsblatt für nur 1 Euro für 6 Wochen digital abonnieren und testen, wie gut Sie es finden. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/sommer26 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Philipp Tramell.
Philipp Tramell ist Ökonom und einer der originellsten Köpfe an der Schnittstelle von Wachstumstheorie und künstlicher Intelligenz. Er hat an der Brown University studiert, promoviert in Oxford und forscht heute als Postdoc am Digital Economy Lab der Stanford University. Seine akademischen Wurzeln liegen am Global Priorities Institute in Oxford, einem interdisziplinären Zentrum, das mit den Mitteln von Ökonomie und Philosophie langfristige Grundlagenfragen untersucht. Sein Substack Philosopher Count gehört zu den einflussreichsten Blogs an der Schnittstelle von Wirtschaftstheorie und KI-Forschung. Der Aufsatz Capital in the 22nd Century, den er gemeinsam mit dem Autor und Podcaster Dwarkesh Patel Ende Dezember 2025 veröffentlicht hat, ist einer der meistdiskutierten Beiträge im englischsprachigen Verteilungsdiskurs.
Wie üblich bei englischsprachigen Interviews folgen nun einige übersetzte Highlights auf Deutsch und das ganze Interview im Original können Sie am Ende dieses Podcasts hören. Zu Beginn des Gespräches hat Philipp Tramell erklärt, warum Pikettys berühmte These historisch betrachtet nicht haltbar ist. Der entscheidende Mechanismus liegt in der Komplementarität von Kapital und Arbeit, die eine Ungleichheitsspirale bisher verhindert hat.
Right. So Piketty's argument famously rests on the observation that historically the interest rate has tended to be.
Pikettys Argument beruht ja bekanntlich auf der Beobachtung, dass der Zinssatz historisch gesehen tendenziell höher war als die Wachstumsrate. Also, dass der Output pro Kapitaleinheit höher ist als das gesamtwirtschaftliche Einkommenswachstum. Er behandelt diese Variablen im Wesentlichen als exogen, sodass diejenigen mit viel Kapital, die gut investieren und eine hohe Sparquote aufrechterhalten, dauerhaft einen Zinssatz über der Wachstumsrate erzielen. Das würde eine Art Ungleichheitsspirale antreiben. Und wir könnten in 100 Jahren aufwachen und feststellen, dass sie im Grunde das gesamte Vermögen und das gesamte Einkommen besitzen. Das Problem aber ist, weil sich Kapital und Arbeit in der Produktion sehr stark ergänzen, sind R und G nicht exogen. Wenn die Reichen versuchen würden, Kapital noch schneller anzuhäufen als bisher, würde das nach nahezu jedem makroökonomischen Standardmodell den Zinssatz drücken. Profitable Investitionen würden knapper werden, nicht vollständig, aber sie würden anfangen zu wachsen, der Zinssatz würde sinken und die Wachstumsrate, insbesondere beim Lohnwachstum, würde steigen, weil die Arbeit durch das angehäufte Kapital ergänzt wird. Und so entsteht dieser dämpfende Effekt, der die Ungleichheitsspirale historisch verhindert hat.
Not completely, but you know, they would start drying up, we'd push down the interest rate. And we pull up the growth rate, especially the wage growth rate, because, all this labor is being complemented by the capital that's accumulated. And so you get this sort of moderating effect that has prevented the inequality spiral historically.
Doch dieser Mechanismus hat eine Schwachstelle. Tramell zeigt, unter welcher Bedingung das bisher stabilisierende System kippt und warum KI und Robotik genau diese Bedingung erfüllen könnten.
But that mechanism would break if capital and labor stop being such close complements to each other, right? Then the capital could keep accumulating.
Dieser Mechanismus würde versagen, wenn Kapital und Arbeit aufhören würden, sich so eng zu ergänzen. Dann könnte Kapital weiter akkumulieren, Roboter würden Roboter bauen und wiederum alle Konsumgüter und alle Kapitalgüter produzieren, die wir brauchen. Und Pikettys Annahme würde zur Realität. Wenn man die Literatur darüber liest, was mit fortgeschrittener KI und Robotik makroökonomisch passieren könnte, ist das im Grunde die Ausgangsprämisse. Was passiert, wenn Kapital wertvolle Arbeit eigenständig leisten kann, ganz ohne Bedarf an Arbeitskraft? Das ist die Prämisse etwa bei Arbeiten von Nordhaus. Und ich habe bisher niemanden gesehen, der diese Verbindung zieht, dass die Prämisse vollständiger Automatisierung in gewissem Sinne äquivalent ist zu der Prämisse ist, die Piketty meiner Ansicht nach fälschlicherweise für die gesamte Vergangenheit als gegeben angenommen hat.
You know, kind of full automation is in some sense equivalent to the premise that Piketty was, I think, incorrectly saying has held in the past this whole time.
Wie realistisch ist das Szenario vollständiger Automatisierung überhaupt? Trammell zitiert Umfragen unter KI-Forschern und gibt eine ernüchternde Einschätzung darüber ab, wie weit die Automatisierung gehen könnte.
You know, we've been automating for a long time now.
Wir automatisieren natürlich schon seit langer Zeit und der Arbeitsanteil am Einkommen war dabei in etwa konstant. Kapital und Arbeit sind komplementär geblieben, wo Arbeit noch nützlich war. Das Interessante aber ist, wenn man sich zum Beispiel Umfragen unter KI-Forschern darüber ansieht, wie schnell sich ihre Technologie entwickelt, dann lautete die mittlere Prognose in einer Umfrage vor ein, zwei Jahren, dass wir etwa um das Jahr 2100 herum Maschinen haben werden, die buchstäblich jede Aufgabe, jede Bewegung und jeden Gedanken eines Menschen automatisieren können. Man kann natürlich anzweifeln, ob das stimmt. Man kann argumentieren, dass bestimmte Tätigkeiten so grundlegend menschlich sind, dass wir im ökonomisch relevanten Sinne niemals zur vollständigen Automatisierung gelangen werden. Eine interessante Debatte. Aber man braucht schon ein ziemlich radikales Ausmaß an Automatisierung, damit Arbeit aufhört, vom Kapital wesentlich ergänzt zu werden und Kapital wirklich abheben kann.
You need a pretty radical level of automation for labor to really stop being complemented much by capital and capital to take off. But that is the prediction. And yeah, that's what you would need for this sort of Piketty inequality spiral to persist indefinitely.
Ein historisches Gegenargument gegen wachsende Ungleichheit ist der natürliche Vermögensumschlag zwischen den Generationen. Trammell erklärt, warum dieser Mechanismus in einer KI-Welt weitgehend außer Kraft gesetzt wird.
A big source of this wealth churn that you're talking about is that it's hard for the wealth owners of a previous generation to index.
Eine wesentliche Ursache des Vermögensumschlags, über den Sie sprechen, ist, dass es für die Vermögensbesitzer einer Generation schwierig ist, an dem gesamten Wachstum der nächsten Generation teilzuhaben. Wir wissen nicht, wo die Genies auftauchen werden, wer die Milliarden-Dollar-Idee haben wird. Und selbst wenn man sehr gut investiert, fällt ein Großteil des in der nächsten Generation erzeugten Reichtums demjenigen zu, der idiosynkratisch die gute Idee hatte und der vielleicht nur einen winzigen Anteil am eigenen Startup hat. Aus Moral Hazard Gründen und anderen Gründen lässt sich das aber nicht vollständig absichern. So entstehen immer wieder neue Milliardäre. In einer Welt, in der die KIs die Unternehmer sind, wird es meiner Erwartung nach einfacher sein, breit zu investieren. Wir können einfach Anteile an der unternehmerischen Tätigkeit aller unserer Roboter halten. Und wir können ihnen sagen, sie sollen hart arbeiten, auch wenn sie nicht einen großen Teil des Reichtums bekommen, den sie erwirtschaften, wenn es Erfolg gibt. Und wenn die Roboter nicht außer Kontrolle geraten, werden sie tun, was man ihnen sagt und weiterarbeiten. Damit entfällt diese Quelle des Vermögensumschlags.
So you'll prevent that source of wealth churn.
Neben dem Wegfall des Vermögensumschlags sieht Trammell noch weitere Faktoren, die Vermögen künftig dauerhaft in denselben Händen konzentrieren könnten, von neuen rechtlichen Instrumenten bis hin zur Biologie.
Another point is that we might get better at developing what you might call commitment technology. That is technology that makes it easier for people to govern what happens to their assets.
Ein weiterer Punkt. Wir werden vielleicht besser darin, was man als Commitment-Technologie bezeichnen könnte. Also Technologie, die es Menschen erleichtert, langfristig zu steuern, was mit ihren Vermögenswerten geschieht. Ein naheliegendes Beispiel dafür, das auch Piketty diskutiert und für bedeutsam hält, ist die Verbesserung der rechtlichen Gestaltung von Familientrusts. Diese ermöglichen es, Vermögen über Generationen weiterzugeben, ohne verschwenderischen Söhnen den Spielraum zu lassen, es vollständig zu verprassen.
Getting a little bit more into the sci-fi domain, but that's the domain we're in, of course, when we're thinking about machines that can do everything people can do.
Nun begeben wir uns ein wenig in die Science-Fiction-Domäne, aber das ist natürlich der Bereich, in dem wir uns bewegen, wenn wir über Maschinen nachdenken, die alles tun können, was Menschen tun können. Ein großer Unterschied zwischen Menschen und solchen Maschinen ist, dass es für Maschinen trivial einfach ist, sich langfristig auf eine bestimmte Politik festzulegen. Wenn man ein Roboter ist, der eine KI ausführt, kann man seinen gesamten Code einfach in eine Wenn-Dann-Struktur einbetten. Wenn noch nicht Sonntag ist, tue X, ansonsten kehre zu meinem früheren Verhalten zurück. Das können wir als Menschen natürlich nicht. Und schließlich am direktesten und Science-Fiction-haftesten von allem, es gibt schlicht die Möglichkeit viel längerer Lebensspannen, sodass es weniger Generationen gibt und der verschwenderische Sohn nie erbt.
There are fewer generations, right? The prodigal son never inherits.
An dieser Stelle präzisiert Trammell ein häufiges Missverständnis in der Ungleichheitsdebatte. Es geht ihm nicht um sinkende absolute Löhne, sondern um die relative Verteilung. Ein entscheidender Unterschied für die politische Bewertung.
Alles, worüber ich spreche und worüber auch Piketty gesprochen hat, betrifft den Arbeitsanteil am Einkommen und andere Quellen von Ungleichheit, wie die Ungleichheit bei Kapitaleinkommen, nicht das absolute Niveau. Alles, was ich sage, ist vereinbar damit, dass die absoluten Löhne hoch bleiben. Und tatsächlich wäre meine zentrale Vermutung, dass sie hoch bleiben. Sie könnten aber durchaus sinken. Ich argumentiere nur nicht dafür, dass sie sinken werden.
Daraufhin habe ich das Beispiel von BioNTech ins Spiel gebracht, um zu zeigen, wie konzentriertes Privatvermögen bahnbrechende Innovation ermöglicht. Trammell stimmt zu, differenziert aber, welcher Teil dieses Mechanismus durch KI wegfallen könnte.
I definitely agree that one benefit of concentrated wealth, at least up to a point.
Ich stimme definitiv zu, dass ein Vorteil konzentrierten Reichtums, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, darin besteht, dass die Reichen Investitionen tätigen, manchmal riskante Investitionen, die viele Kleinanleger nicht tätigen würden, weil sie risikofreudiger sind oder weil es sich für sie lohnt, die Due Diligence-Prüfung für ein verrückt klingendes Produkt durchzuführen, zu der kein einzelner Kleinanleger incentiviert wäre. Es gibt also viele Vorteile. Teile eines gewissen Maßes an Vermögensungleichheit.
And in a sort of stylized way, these benefits are actually captured by and emphasized by Piketty. He doesn't frame them as benefits.
Und auf eine stilisierte Weise werden diese Vorteile tatsächlich von Piketty erfasst und betont. Er bezeichnet sie nicht als Vorteile, aber er stellt fest, dass die Reichen historisch gesehen im Durchschnitt höhere Renditen auf ihre Investitionen erzielt haben als die Armen. Das kann man als eine Art heimtückische Kraft rahmen. Aber natürlich kann man es auch so formulieren, dass Kapital produktiver eingesetzt wird, wenn es in den Händen reicher Menschen liegt, die es als lohnenswert erachten, die Fixkosten für eine große Investition zu tragen, in die sich für sie selbst, aber auch für alle anderen als sehr vorteilhaft erweisen könnte.
Wenn man die Ungleichheitsspirale als Problem betrachtet, stellt sich die Frage nach den richtigen Instrumenten. Trammell diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Umverteilungsansätze mit einem überraschenden Argument für die direkte Umverteilung von Kapital.
As for what to do if you do think that a spiral of inequality would be a problem.
Was tun, wenn man tatsächlich der Meinung ist, dass eine Ungleichheitsspirale ein Problem darstellt? Man müsste entweder Kapital umverteilen, also eine Art progressive Vermögensteuer einführen, oder etwas mehr oder weniger Gleichwertiges tun, wie etwa eine progressive Konsumsteuer. Ein Vorteil der direkten Umverteilung von Kapital liegt darin, dass eine Umverteilung über spätere Besteuerung, etwa zum Zeitpunkt des Konsums, wobei jeder investierte Dollar irgendwann ausgegeben wird, daran scheitern kann, dass ein Staat möglicherweise nicht vollständig glaubwürdig committen kann. Wenn man sich eine Regierung vorstellt, die zwischen hoher und niedriger Besteuerung hin und her wechselt und diejenigen, die viel besteuern wollen, das Vermögen tatsächlich umverteilen, wenn sie in der Macht sind, dann ist es umverteilt. Bei einer schwankenden Konsumsteuer kann man hingegen nur in gewissem Maße intertemporal umverteilen. Ein weiterer Effekt der Vermögensumverteilung ist, dass Menschen ihr Vermögen auf Arten einsetzen können, die die Welt beeinflussen, auf philanthropische und politische Weise und nicht nur durch Konsum und Investitionen. Man könnte also denken, dass die Welt selbst bei gleicher Konsumverteilung in einem besseren oder schlechteren Zustand ist, je nachdem, ob diese Konsumverteilung durch weit verteiltes Kapital erreicht wurde.
Ich habe dann vorgeschlagen, die staatliche Kontrolle über Energieerzeugung als Umverteilungsinstrument zu nutzen. Trammell greift stattdessen auf das klassische Argument zurück und erklärt, dass Energie eben kein Sonderfall ist.
If you want to
Wenn man auf eine relativ nicht verzerrende, wachstumsschonende Weise besteuern will, sollte man etwas besteuern, dessen Angebot ziemlich unelastisch ist. Die Erkenntnis ist, dass natürliche Ressourcen und insbesondere Land unelastisch sind. Daher sollte man diese so hoch besteuern, wie es der Markt trägt. Auf diese Weise kann man im Wesentlichen nur den Anteil der Naturressourcen am Einkommen erfassen, weil man Land oder eine andere Ressource nicht so stark besteuern kann, dass ihr Preis unter Null fällt. Durch optimale Besteuerung natürlicher Ressourcen könnte man vielleicht einige Prozent des BIP gewinnen, aber ich glaube nicht, dass man noch sehr lange darüber hinausgehen kann. Und darüber hinaus sehe ich Energie eher als eine Art Kapital. Wenn man Energie stärker besteuert als andere Investitionsformen, schreckt man vom Bau von Solaranlagen ab, statt zum Beispiel energieeffizientere Fabriken zu bauen, um die gleiche Leistung zu erzielen. Und ich sehe keinen Grund, warum man den technologischen Entwicklungspfad auf diese Weise verzerren sollte.
Energy efficient factories or something to get to the same output. And I don't know why we'd want to distort the technology path that way.
Am Ende des Gesprächs kam Jamel zu einem persönlichen Fazit. Er blickt grundsätzlich optimistisch in die Zukunft, benennt aber zwei konkrete Risiken, die ihn beschäftigen.
I'm mainly looking forward to it.
Ich freue mich überwiegend darauf. Insoweit ich mir Sorge mache, tue ich das, weil ich denke, dass es eine gewisse Chance gibt, dass die Roboter außer Kontrolle geraten und eine massive Katastrophe verursachen. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der sich darüber Sorgen macht. Und ja, in geringerem Maße mache ich mir Sorgen, dass die Zukunft von einigen wenigen Menschen dominiert wird, die zufällig am Anfang dieser Ungleichheitsspirale am reichsten waren und die einfach ihre idiosynkratischen Präferenzen auf den gesamten weiteren Verlauf der Zukunft erzwingen. Aber diese Sorge steht auf meiner Liste der Bedenken relativ weit unten.
Implement their idiosyncratic preferences on the whole course of the future. But that worry is relatively low on my list of points.
Soweit mein Gespräch mit Philipp Tramell, den Highlights. Das vollständige Gespräch, wie bereits angedeutet, am Ende dieses Podcasts im Original. Was lernen wir daraus? Zum einen, wir müssen Piketty und Waldenström nicht gegeneinander ausspielen. Waldenström hatte recht mit seiner Analyse der letzten 100 Jahre. Piketty hat sich hier geirrt. Aber Piketty könnte recht bekommen in der Zukunft, wenn es wirklich zur Substitution von Arbeit durch Kapital kommt. Das ist die entscheidende Fragestellung. Zweitens, kommt es wirklich zu dieser Umverteilung, dann ist die Verteilungswirkung global. Der historische Aufholmechanismus der Schwellenländer schwindet. Wer 2026 kein KI-Kapital hat, wird bis 2100 keines mehr aufbauen können. So gesehen wäre Tramells Prognose eines US-Gini-Koeffizienten von 0,95 möglicherweise noch zu konservativ, denn global wäre es wirklich eine massive Ungleichheit in der Verteilung. Drittens, der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, wäre im Szenario endgültig am Ende. Er lebt von Lohnsteuern und Sozialabgaben. Wenn die Lohneinkommen relativ schrumpfen, weil das Kapital gewinnt, schrumpft die Finanzierungsbasis. Und genau das in dem Moment, in dem die Demografie die Ausgabenseite ohnehin explodieren lässt. Und viertens, wie soll es anders sein? Wir in Deutschland sind mal wieder besonders schlecht vorbereitet. Wir haben wenig Wagniskapital, wir legen unser Geld falsch an und wir diskutieren die falschen Themen. Klar, bis jetzt reden wir nur von einem Szenario. Es ist durchaus möglich, dass die Optimisten recht behalten, dass die KI, wie jede frühere Innovation auch, nicht zu weniger Arbeitsnachfrage führt, sondern zu mehr. Aber selbst wenn nur ein Bruchteil von Tramells Diagnose eintritt, sind wir vor die Frage gestellt, wie wir die nächsten 50 Jahre gestalten wollen und wie wir dort durchkommen und unseren Wohlstand erhalten. So oder so ist klar, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem steht vor einem grundlegenden Umbruch und wir sind darauf denkbar schlecht vorbereitet. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch, wenn es wieder heißt, eine neue Ausgabe von BTO Refresh geht online. Oder spätestens nächsten Sonntag für eine neue Folge von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Philipp, it's a great pleasure welcoming you to my podcast.
Thank you for having me.
Philipp, I read, of course, Capital in the 21st Century. I even wrote a little book in German about the thesis of Thomas Piketty, criticizing him a little bit at the time being, mainly saying, well, it's not highly probable that, you know, the return on capital is going to be higher than the growth rate, et cetera, et cetera. And now you came up with a, I would say, paper, basically saying, well, Piketty might not have been so correct about the past, but his thesis might be even more relevant for the future. And you have a title on your paper called Capital in the 22nd Century. So why don't you start by telling me what was wrong with Piketty's view on the past and why do you think that the conditions have changed for the future?
So Piketty's argument famously rests on the observation that historically the interest rate has tended to be higher than the growth rate, right? That is, output you get out of a unit of capital, yeah, it's higher than the rate of income growth as a whole, and essentially takes those variables as exogenous so that those with a lot of capital who invest it well and have a high savings rate with it will keep on having, you know, an interest rate higher than the growth rate. And this will drive a sort of spiral of inequality where, you know, we might wake up in 100 years and find that they have essentially all the wealth and essentially all the income. The thing is, because capital and labor complement each other in production very strongly, RNG are not exogenous. If the rich did try piling up the capital more, even more quickly than they have historically, I think what, like, basically any standard macroeconomic model predicts is that they would push down the interest rate. We would run out of profitable investments. Not completely, but, you know, they would start drying up. We'd push down the interest rate and we'd pull up the growth rate, especially the wage growth rate, because, you know, all this labor is being complemented by the capital that's accumulated. And so you get this sort of moderating effect that has prevented the inequality spiral historically. But that mechanism would break if capital and labor stopped being such close complements to each other, right? Then the capital could keep accumulating. The robots could build robots, which go on to provide all the consumption goods that we, you know, that we want and all the capital goods as well. And his assumption would come true. So when you read literature on what could change macroeconomically with really advanced AI and robotics, this is basically the starting premise, right? What happens if capital can now carry on valuable work on its own without any need for labor at all? You know, like work from Nordhaus and so on. This is the premise. And somehow I hadn't seen anyone else draw the connection that the premise of, you know, kind of full automation is in some sense equivalent to the premise that Piketty was, I think, incorrectly saying has held in the past this whole time.
So I understand this. You basically say in the future, we get AI, we get robots. So we replace labor with automation. And that's why I think also many of the tech guys are proposing the basic income for everybody. They're basically saying, you know, we have to have a mechanism for paying everybody money, even without working. And then you say those who own the assets will become ever richer because the assets will be concentrated.
Yeah, more or less. I mean, I think there are a few things that are worth spelling out in more detail. We've been automating for a long time now. Course, right? And the labor share has been roughly constant. Yeah, capital and labor have stayed complements on the margins where labor's stayed useful. The thing is, though, when you look at, for example, surveys of AI researchers on how fast their technology is progressing, one from a year or two ago the sort of median prediction was that somewhere around 2100, we would have machines that could, you know, literally automate every task, every movement, every thought that a human could perform. You might think that they're wrong about that. You might think that because some tasks are sort of intrinsically human, we will never get to full automation in the economically relevant sense. That's all an interesting debate. But you do need a pretty radical level of automation for labor to really stop being complemented much by capital and capital to take off. But that is the prediction. And yeah, that's what you would need for this sort of inequality spiral to persist indefinitely.
But the point is, I just start to wonder, because if you look into history, you can see it's rarely the case that rich people stay rich for generations. Of course, there are some examples, but normally my understanding is that, you know, one generation makes a lot of money, the second generation is able to prevent the wealth, probably the third generation, but then wealth is normally diluted. So history, if you look at the families, for example, it's very rarely the case that the families keep the wealth. So would this process not keep on going? And therefore, yeah, basically you say, well, you know, we don't have so much well income generated by labor, but, you know, we would still have the process of creative destruction, of businesses getting out of work because you have innovation going on, because it will not be the end of innovation, I would assume. And therefore, is it really an issue that we have a concentration of wealth? It might be concentrated, but it will not stay with the same people.
Yeah, so a few things there to unpack. So first, it's totally true and a great point that one thing preventing an inequality spiral from going on truly indefinitely are these shocks in which people lose their wealth due to a bad investment or a spending splurge or a shock that affects everyone, like a war. And that's, in Piketty's view, that's the only thing that's been moderating inequality this whole time, the main thing. Most models would say that's been secondary to the sort of labor capital complementarity I was talking about before, but it would be the only thing left. So yes, there would still be some forces preventing like a truly indefinite inequality spiral, but I think those forces too would largely shrink. This is obviously speculative, but here are some thoughts. So first, a big source of this wealth churn that you're talking about is that it's hard for the wealth owners of a previous generation to index on all the growth that the next generation produces. We don't know where the geniuses will show up, who will have the billion-dollar idea. And so even if you invest really well, a lot of the wealth produced in the next generation will accrue to the person who idiosyncratically had the good idea, right? That they might like to ensure, you know, only hold a tiny bit of equity in their own startup, but of course you can't do that for moral hazard reasons and other reasons. So you wind up producing these new billionaires. In a world where the AIs are the entrepreneurs, I expect it'll be easier to index. We can just own shares in the entrepreneurial activity of all of each other's robots, and we can tell them to work hard, even though they're not going to be getting a large fraction of the wealth they make if they hit it big. And assuming the robots aren't getting out of control, they're going to do what they're told and they're going to keep working. So you'll prevent that source of wealth churn. Another point is that we might get better at developing what you might call commitment technology. That is, technology that makes it easier for people to govern what happens to their assets in a long time. One straightforward case of this, Piketty discusses and considers important, which is just that we're getting better at the sort of legal engineering that lets people set up family trusts that, you know, sort of pass wealth down the generations without giving potential prodigal sons the leeway to splurge it fully. Now, this has gone back and forth over the past. There used to be stricter legal mechanisms for, you know, the so-called fee tails that sort of kept land within a family over the generations and so on. But at least for Piketty, we've been tending to move in that direction. So it's possible that will continue. Getting a little bit more into the sci-fi domain, but that's the domain we're in, of course, when we're thinking about machines that can do everything people can do. One big difference between humans and such machines is that it's trivially easy for them to commit to a policy for a long time. If you're a robot running some AI, you can just wrap your whole code, you know, in an if-then, which is, you know, if it's not Sunday yet, then do X, and, you know, otherwise revert to whatever my behavior was before. We can't do that as humans, of course, right? When you're writing out a game, you've got to kind of let the agent choose, you know, be forward-lookingly rational at each node. And likewise, when designing an institution that you hope will execute some plan for some pile of assets over generations, you can try to have a committee of people that are trusted and that replace the members of the committee. And, you know, but, you know, for managing philanthropic assets or family assets, over centuries. But there's all this decay as people change their minds and as the members of the committee die and they're swapped out. And then finally, most straightforwardly and sci-fi-ishly of all, there's just the possibility of much longer lifespans so that there are fewer generations, right? And the prodigal son never inherits.
Look, let's imagine the world, 2100, we don't have to work anymore because AI is doing everything for us and robots are doing everything for us. There will be some kind of universal basic income because otherwise people will be starving.
No. Sorry. This is another thing I should have addressed before. But everything that I'm talking about and that Piketty talked about is about the labor share and about other sources of inequality, like capital income inequality, not about absolute levels. Everything that I'm saying is compatible with absolute wages staying high. And in fact, my central guess would be that they stay high. They could totally fall. But I'm not making the case that they'll fall.
My point is, okay, but then the point clearly is, wages for what? Because if robots are doing most, we will see. But the question for me would also be, such a world would also mean a reduction in wealth in certain sense, because some assets would lose their value. Assets which are currently valuable would not have any more value. So we have two issues in Piketty. Many issues in Piketty. One issue is the relationship between wealth and GDP, as I would call it. So basically, he's criticizing that the value of all assets has gone up relative to GDP, which, by the way, I would not criticize because I would say, okay, we are happy because we have peace and not war, because this is what happens. And the second point is then how the wealth is distributed in the society. So the first point is, if you look at the future, in your scenario, and you might also say, well, you don't know, but in your scenario, will we have higher, lower, or similar values of wealth compared to GDP as today?
Yeah, so my guess would be that we'll have a smaller capital to output ratio in the most kind of stylized and extreme case, but I think it's good for intuition building. Let's say we move to a fully AK economy. So output is the quantity of capital we have times how productive it is. We're accumulating capital. That's not now pushing down the marginal product of capital. And we're also, presumably, making capital more productive. We have every incentive to do that. I don't think this world will consist of a lot of homogeneous robots just self-replicating and doing work. I think it'll have a lot of diversity. But again, in this one-line model, what I'm getting at basically is that you have A rising and you have K self-replicating, and so you have one robot and then two and then five instead of four and then 20 instead of 10. So at any given point in time, the ratio of output to capital is rising.
Okay. So this would, of course, as the first lever, reduce inequality, because if you have less capital or less wealth compared to output, then we have, at the first glance, the rich people have less assets than they have today. The question is then a question around, do you think so? If you have less assets relative to GDP, it should overall be...
So we're imagining a world in which the capital share is approaching 100%,
mm-hmm.
right? So if everyone's getting the same interest rate, then the income distribution is just the same as the capital distribution.
Yeah, but the point clearly is, now we come to the distribution, not everyone gets the same interest rate. No, but that's your point. The first point is, okay, what is the value of assets overall to GDP? The second point is distribution. And you would say, and I think it's a reasonable argument, you say the rich, first of all, have currently the means of investing in it, which the poor don't have. Secondly, if people don't work anymore or they have not a chance to earn as high salaries, there will be fewer opportunities to earn, save, invest, and get rich. And then you basically say the access towards good investments is more in favor for the rich people because they've got better access to good investments than the ordinary people. And based on this, you come up with a point of saying that the inequality is going to go up.
Right. That's what would follow. Just to make sure we're not slipping back into talking about absolute levels as opposed to relative levels, the fact that the labor share would be lower doesn't mean, I think, that people lower in the income distribution would have less to invest, right? Because they could still have a little bit of capital and it could be earning them a lot of income because the interest rate is high.
Look, if you go back and we say, well, look at past industrial revolutions, I think wasn't always the case that the rich were in a better starting position to take advantage of such shifts.
I agree. I think the main reasons for that is the thing I was talking about before, that entrepreneurial talent and relevant local knowledge and so on are unevenly distributed. And so people idiosyncratically turn out to find opportunities to put capital to good use that the sort of landed aristocracy don't know about and don't know how to do the due diligence on and invest wisely in. And that's the thing that I think will be sort of insignificant in a world where it's machines that are doing the entrepreneurship and sort of generating the investment advice and so on, right? Because then the people with more capital can index, similarly to anyone else.
So you basically, in your world, you see a higher concentration of wealth than we are currently having.
Mm-hmm.
So I would say, for example, I'll give you one example. So in Germany, we have, BioNTech. BioNTech is you're in the US, you think that Pfizer was inventing the COVID vaccine, but actually it was BioNTech and Pfizer basically licensed it or bought it or whatsoever. But BioNTech, the company, was founded by two entrepreneurs, but it was mainly funded by German billionaires. So people who made money, self-made billionaires who then invested in this company. So had they not invested in this company, there would have been no COVID vaccination, most probably, because it was just this company making it up. So for me, it's an example of, had the government taken away the money from these people, there wouldn't have been the investment. So you're nodding. So basically, up to now, you follow me. But then the question is going forward. Normally, I would have said, in the future, why should we worry about the rich? Because if the rich put their money into these investments, they are going to support the development of mankind. And you would now say, well, but in future, it's not necessary anymore to have human beings identifying investment opportunities or risking, because all this could be done by robots and AI on itself.
No, sorry. That's not exactly what I'm saying. I definitely agree that one benefit of concentrated wealth, at least up to a point, is that the rich will make investments, sometimes risky investments, that lots of small investors wouldn't make because they're more risk tolerant or whatever. Or just because it's worth it for them to do the due diligence on some crazy sounding project that, small investors, no individual small investor would be incentivized to do. Yeah, lots of benefits of some amount of wealth inequality. And in a sort of stylized way, these benefits are actually captured by and emphasized by Piketty. He doesn't frame them as benefits, but he points out that historically, the rich have tended to get higher returns on their investments on average than the poor. And you can frame that as a sort of insidious force. But of course, another way of putting that is that capital is being put to better uses, more productive uses, when it's in the hands of rich people who find it worthwhile to pay the fixed costs, say, of some large investment that could turn out to really, really be beneficial for themselves, but also everyone else. So nothing I'm saying contradicts any of that. It could be that we want to just acknowledge that and let inequality continue to widen, in order to sort of speed growth and let everyone benefit eventually. But I think it's at least worth acknowledging that there will be this force for widening inequality, and then think about the trade-offs. That's really all that I'm saying. The thing that I think will change with AI, AI that's advanced enough to take over like entrepreneurship and investment advice, is the wealth churn, whereby every generation, these people with brilliant ideas show up sort of out of nowhere. It's not totally random, of course. There's a lot of heritability to human capital, but, in a way that's much more dispersed than inheritances, say. And yeah, and so the people of the previous generation couldn't fully index. I think that's the thing that will go away. What will remain is that the owner of a concentrated pool of capital will find it worthwhile to pay the fixed cost of evaluating a speculative investment that lots of small investors would not be willing to. So it'll still be growth maximizing to have a fair bit of inequality. So there'll just be a trade-off between growth and equality, as there always has been. But yeah, that'll remain. In some ways, it might even get more. The trade-off might even heighten.
And so, okay, I think we now clarified the scenario. So but what should we do about it? First of all, should we do something about it? And if yes, what would be your recommended instruments to deal with such a scenario?
Okay, so first off, it's not at all obvious to me that inequality of wealth or income is a problem, let alone that it will be a problem in a world which is so much richer because of the, you know, technological advancements that come with all this automation. That said, you might worry that it becomes a problem, especially if it gets too extreme, for political economy reasons. For instance, you might think that democracy is harder to sustain when, you know, a small number of people own, you know, almost the entire world and are making almost all the income. You might think that some people have preferences over relative wealth, you know, sort of external habits, as an economist might call them. So, yeah, for various reasons, it's something some people worry about. I'm not fully persuaded one way or the other on that, but yeah, I think it's an important question to think about. As for what to do if you do think that a spiral of inequality would be a problem, you'll have to either redistribute capital, that is, have a sort of progressive tax on wealth, or do something which is more or less equivalent, like have a progressive consumption tax. One benefit of redistributing the capital itself is that redistributing via, you know, taxation at a future time, like the time when the wealth is consumed, presumably every dollar invested will eventually be spent, is that state might not be able to fully commit, right? So if you imagine a government that alternates back and forth between taxing a lot and taxing a little, if those who want to tax a lot actually redistribute the wealth when they're in power, then it's been redistributed. And when it's a consumption tax that's fluctuating, then you can, to some extent, intertemporally redistribute. Another benefit of, or cost, insofar as you think inequality has benefits, but another effect of redistributing the wealth is that people can deploy their wealth in, you know, ways that affect the world in philanthropic ways and political ways, other than just by consuming and investing. So, yeah, you might think even holding fixed the distribution of consumption, the world is somehow in a better place or in a worse place if the way you got to that distribution of consumption was through capital being widely distributed. So people could, you know, if they wanted to, quickly spend down on some big political campaign. They could, you know, like if the wealth is evenly distributed, then no one can have like a disproportionate effect on the political process by quickly spending down. Whereas if every period you need to redistribute a little bit of the wealth to get sort of widely distributed consumption, then you still leave a lot of power in the sort of political organizing sense in the hands of the people who have the concentrated wealth that they could spend down. Unless the beneficiaries of the redistribution can borrow frictionlessly against all their future pains, which seems unlikely.
I just try to mention the world we are, you know, in your scenario facing. And yes, robots and AI, but it all comes down to have ample energy. You know, I think such a scenario is only possible if the world is, you know, flooded by energy, if you have, you know, fusion or whatsoever, because I think that's a precondition for having such a world. Wouldn't it then be not a much better idea to basically own all energy production by the government, by the state, and basically reaping most of the benefits of the new world at this stage, and then leaving only, you know, a certain share for these entrepreneurs at the later stages in the value chain?
Well, I definitely agree that the energy share will probably rise in this world. I don't think you need fusion to get a lot of energy. I mean, I think that we're many orders of magnitude away from absorbing all of the sunlight that hits the earth, putting it to industrial purposes.
But we have to have lots of energy. Let's agree on this one and how we get generated. Let's assume it's there. My point is just about, should it then be basically taxed or priced in a way that the benefits of the energy is distributed to everyone and then the entrepreneurs have only the smaller share?
I don't really see the case for focusing on energy in particular. I would think about, if you want to tax in a way that's relatively non-distortionary, relatively not growth slowing, you want to tax something whose supply is pretty inelastic. And, the Georgist insight is that natural resources and land in particular are inelastic. So you definitely want to tax those as much as the market can bear. You'll only be able to get the natural resource share of income that way. Basically, you can't tax land or some other resource to the point that its price falls below zero, right? So anyway, maybe you could extract a few percent of GDP through optimal natural resource taxation, but I don't think you'll be able to get more than that for a very long time. And beyond that, I think energy is more like a kind of capital, If you're taxing energy more than other sorts of investments, you're discouraging the building of solar panels relative to the building of, more energy efficient factories or something to get to the same output. And I don't know why we'd want to distort the technology path that way.
Okay, so basically what you say is you want to tax at the end, you want to tax the result, but you don't want to tax the input factors in order not to distort how development takes place.
Yeah, except insofar as some of those input factors are much less supply elastic than others.
Okay.
Which I get for land, but not really for energy in general.
But as you're a young man compared to me, as you know, think about the future and future capital and wealth and distribution or whatsoever. Are you looking forward to the future or are you worried?
I'm mainly looking forward to it. Insofar as I'm worried because I think there's some chance that the robots get out of hand and cause a massive catastrophe. Obviously, I'm not the only one worried about that. And yeah, to a lesser extent, I'm worried that the future ends up dominated by, a few people who happened to be richest at the start of this inequality spiral and who just kind of implement their idiosyncratic preferences on the whole course of the future. But that worry is relatively low on my list of worries.
And what's now next, Phil? You wrote this non-paper, or paper, however you want to call it. What will you do next with it? Has it just been a stint and you focus on other research, or will you continue working on this topic?
I mean, mainly I thought I'd go back to my other research. This was just a sort of fun essay I thought I'd write. But there is one thing I'm hoping to write along these lines, which is an exploration of whether we should think labor share will stay high or even rise due to our preferences for goods and services that are intrinsically human, like athletic performances or musical performances. An argument that some people have made, which we don't get into in the essay, is that maybe this prediction that we cite, that we'll have, machines that can really substitute for all human work by 2100 or whatever, we sort of take that as a premise. But maybe we should be able to sort of know from first principles that that's wrong because we have these preferences for being intrinsically human goods, which will come to dominate GDP once we're saturated in all the other things as the capital is becoming more abundant. I think on reflection, that's probably not right, but the arguments why are subtle and I'd like to do them justice.
Philip, thank you very much. It was a kind of a glance in the future, addressing issues we don't face right now, but probably it's a good idea to start thinking about these issues. And I still think capital in the 22nd century is much more convincing as an issue than capital in the 21st century, if I may say so. So good luck with your research and thank you very much for taking the time to talk to us.
It was an honor to be here.